Ja, die Geschichte der faschistischen Bewegung in der Bundesrepublik. Was ich jetzt sage, das sind nur Ausschnitte. Es hat seit 1945 ziemlich viele Nazis in der Bundesrepublik gegeben und es sind 7 Jahrzehnte seitdem. Und was viele Nazis in 7 Jahrzehnten anstellen, das kann man nicht in eine Stunde packen. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine Auswahl. Ihr werdet 100% viele Sachen finden, die ich gar nicht erwähne jetzt. Wir können das gerne noch in der Diskussion weiterführen. Ich versuche, unterschiedliche Felder der Nazi-Szene in der Bundesrepublik in unterschiedlichen Zeiten deutlich zu machen, um so eine Art Querschnitt zu haben. Aber wie gesagt, es kommen Lücken, es kommen wahrscheinlich auch Lücken, wo ihr sagt, das muss erwähnt werden. Dann würde ich euch bitten, das einfach in der Diskussion dann zu tun. Dann können wir diese Lücken zusammenfüllen. Gut. Die Geschichte der Nazis in der Bundesrepublik fängt eigentlich direkt am 9. Mai 1945 an. Mit Nazis, die, also alten Nazis, Funktionsträger des NS-Staates auch, die dann eben vor der Tatsache stehen, dass der NS-Staat besiegt worden ist, dass die Funktionen eben die Posten dieses Staates nicht mehr zu vergeben waren, dass auch die Partei aufgelöst worden ist und dass sie sich also ein neues Betätigungsfeld suchen mussten. Sie standen natürlich auch vor dem Problem, dass zumindest einige von ihnen strafverfolgt wurden. Eigentlich, wenn man so will, noch relativ wenige in der Bundesrepublik, aber gut, einige hat es dann doch auch getroffen. Naja, die erste Situation für Nazis in der noch gar nicht mal existierenden Bundesrepublik, sagen wir mal so 1946, 47, ist es gewesen, dass viele von ihnen versucht haben, unterzutauchen, gerade Funktionsträger. Einer von ihnen, ich möchte es mal exemplarisch machen, ihr könnt das auf andere übertragen, einer von ihnen ist Klaus Barbie gewesen. Klaus Barbie, der vor allem berüchtigt ist als der Schlächter von Lyon, nämlich der Gestapo-Chef in Lyon, der für die Bekämpfung der Résistance verantwortlich gewesen ist, der für die Deportation von sehr vielen Juden und Jüdinnen aus Frankreich verantwortlich gewesen ist, also ein Massenverbrecher, der auf barbarische Weise auch gefoltert hat in Lyon. Daher hat er den Namen Schlächter von Lyon. Klaus Barbie ist untergetaucht nach der Befreiung, also nach der Niederlage seines Staates. Er hat dann direkt aber angefangen, weiterzuarbeiten. Er hat gelebt nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal in Marburg. Marburg, ein mittelhessisches Provinznest, wo es aber Seilschaften von alten Nazis gegeben hat, in die er sich reinbegeben hat. Klaus Barbie hat dann etwas getan, was viele alte Nazis damals gemacht haben. Sie haben nämlich versucht, ihre alten Kontakte wieder zu knüpfen, ihre alten Kontakte zu revitalisieren, um dann Netzwerke zu bilden. Klaus Barbie ist einer von den ersten gewesen, die das gemacht haben. Er hat zeitweise dann Stress gehabt mit den US-Behörden, allerdings vermutlich nur vorgeschobenen Stress, denn er hat dann auch für die US-Behörden als Zuträger gearbeitet. Er ist von 1947 an gesucht worden in Frankreich als Kriegsverbrecher eben. Er ist aber nie ausgeliefert worden und er ist dann letztlich über die sogenannte Rattenlinie auch nach Südamerika gegangen. Die Rattenlinie, das ist etwas, was viele Altnazis damals genutzt haben, seit 1945 eigentlich. Damit ist gemeint, die Flucht nach Südamerika, die vollzogen werden konnte, unter anderem mit Hilfe des Vatikan, der da beispielsweise die Netzwerke von kroatischen Faschisten zur Verfügung gestellt hat, um eben Nazis nach Südamerika zu bringen, wo sie dann eben in Freiheit weiterleben konnten. Naja, und Leute wie Klaus Barbie, die haben dann letztlich sogar politisch weitergemacht. Klaus Barbie ist, wie man heute weiß, dann auch für den BND tätig gewesen. Also er hat für die deutsche Auslandsspionage gearbeitet. Klaus Barbie hat seine Kenntnisse aus dem Kampf gegen die Resistance, also aus dem brutalen Verbrechen gegen die Resistance in Frankreich, dann angewandt als Berater des bolivianischen Diktators Hugo Banzer. Also er hat praktisch Aufstandsbekämpfung unter anderem gegen Che Guevara in Bolivien betrieben in den 60er Jahren. Naja, und er ist letztlich dann aber doch entdeckt und worden und in Frankreich vor Gericht gelandet. Da ist dann dieses Foto von ihm aufgenommen worden. Aber gut, das ist die weitere Geschichte gewesen. Tatsache ist jedenfalls, die ersten Netzwerke sind schon eigentlich ab 1946, 47 entstanden, die ersten Netzwerke von Alt-Nazis. Als die Bundesrepublik dann gegründet wurde, gab es ganz unterschiedliche Wege. Es gab Leute wie zum Beispiel Reinhard Gehlen. Hier ist er zu sehen, der Chef der Fremde Heere Ost in der Wehrmacht. Reinhard Gehlen, also ein hochrangiger Funktionsträger der Nazi-Armee. Reinhard Gehlen, der dann ja bekanntermaßen nach dem Zweiten Weltkrieg den BND aufgebaut hat, in Kooperation mit der CIA, also mit den USA, die seine Kenntnisse aus dem Krieg gegen die Sowjetunion genutzt haben und ihn dafür eben den BND haben aufbauen lassen. Das ist eine sehr typische Sache hier, Reinhard Gehlen in seinem Arbeitszimmer als BND-Chef. Er ist überhaupt nicht der Einzige gewesen. Viele alten Nazis haben weitergemacht. Und interessant ist in dem Zusammenhang, es ist klar, dass in vielen Fällen auch gezielt alte Nazis ausgesucht worden sind. Nachgewiesen hat das mal ein Historiker am Beispiel des Bundeskriminalamts. Als das Bundeskriminalamt gegründet wurde, hat es einen Chef bekommen, der eine NS-Vergangenheit hatte. Zur selben Zeit stand eine Person zur Verfügung als potenzieller Chef, der eine sozialdemokratische Vergangenheit hatte und der 1933 in die Tschechoslowakei gegangen ist und dann irgendwie weiter im Exil blieb. Er ist nicht ausgewählt worden, sondern die frühe Bundesrepublik hat sehr gezielt auf diesen alten Nazi eben an der BKA-Spitze dann zurückgegriffen. Das heißt, es ist durchaus auch so, es wird ja oft gesagt, die alten Funktionsträger waren halt die alten Funktionsträger und die waren halt irgendwo in den NS-Bürokratien. Aber man kann im Einzelfall sehr gut nachweisen, dass das ein vorgeschobener Vorwand ist, dass es sehr wohl Alternativen dazu gegeben hätte, Alternativen dazu, die alten Nazis wieder einzustellen. Gut, das ist aber alles nur ein Teil. Wie gesagt, ein Teil der alten Nazis ist geflohen, vor allem nach Südamerika. Einige sind auch, wie er, der jetzt gleich kommt, früher oder später nach Syrien oder Ägypten gegangen, also in die arabische Welt. Das ist so der eine Strang. Ein zweiter Strang, das sind die alten Nazis, die in die neue Bundesrepublik rein sind, praktisch dort neue Funktionen übernommen haben. Ich denke, da gibt es auch zwei Kategorien. Es gibt einmal die Kategorie derjenigen, die sich halt angepasst haben an die neuen Verhältnisse, und dann eben, sagen wir mal, in den konservativen Parteien oder in der FDP halt gelandet sind. Es gibt aber unter denen durchaus auch welche, die in, sagen wir mal, in die CDU reingegangen sind, aber privat ihre alten Überzeugungen aus der NS-Zeit bewahrt haben. Das ist nur in wenigen Fällen wirklich dann früher oder später mal klar geworden. Ein Beispiel ist ein Unternehmer aus der Nähe von Heilbronn, der irgendwann Ende der 80er Jahre plötzlich angefangen hat, also CDU-Mitglied, auch CDU-Ortsverbandsmitglied, CDU, ich weiß nicht, Funktionsträger halt, der dann Ende der 80er Jahre irgendwann angefangen hat, Veranstaltungen mit Holocaust-Leugnern durchzuführen. Ne? Weil da war er in Rente und seine Sache war eigentlich gegessen und er konnte endlich seine politischen Vorlieben wieder ausleben. Das heißt also auch bei denjenigen, die in die Parteien rein sind, ist es unklar, wie sie wirklich drauf gewesen sind, muss man immer dazu sagen, denn das ist ein Faktor, der dazu beiträgt, zu erklären, dass es doch immer gewisse Übergangszonen gegeben hat zwischen den konservativen Parteien und den neu entstehenden faschistischen Organisationen. Das sind keine harten Grenzen, sondern sehr fließende Übergänge. Und einer der Gründe dafür ist eben, dass diese alten Nazis nicht unbedingt ihre Überzeugungen mit dem Parteibuch abgegeben haben, wenn sie in die CDU oder in die FDP oder andere Parteien eingetreten sind. Gut, aber einige sind auch wirklich offen bei ihren Überzeugungen geblieben. Einer davon ist Otto Ernst Rehmer. Otto Ernst Rehmer, der Major der Wehrmacht war, der Anfang 44 Kommandeur des Wachregiments Großdeutschland in Berlin geworden ist, der sich dann aufgespielt hat als der Retter von Adolf Hitler am 20. Juli 1944, was den Fakten nun nicht wirklich entspricht, aber er war da irgendwie mitten im Gedränge, als es hochherging und hat sich hinterher halt profiliert als angeblicher zentraler Akteur beim Niederschlagen eben dieser dieses Versuchs, Hitler zu beseitigen. Gut, aber jedenfalls, er hat das sich damit gebrüstet und er hat nach 1945 dann weitergemacht. Otto Ernst Rehmer hat weitergemacht, zum Beispiel als Publizist von Büchern, auch von Zeitschriften, Artikeln. Er ist dann auch in die frühen Nazi-Parteien in der Bundesrepublik reingegangen, unter anderem in die SRP, die Sozialistische Reichspartei. Vielleicht, bevor ich kurz was zu der Partei sage, weiter zu Otto Ernst Rehmer, denn der ist in gewisser Weise auch ein Paradebeispiel für die Kontinuitäten, die es gibt in der Nazi-Szene und die eigentlich bis heute reichen in die heutige Nazi-Szene in Deutschland hinein. Otto Ernst Rehmer hat dann Anfang der 50er Jahre Stress mit der Justiz gekriegt wegen übler Nachrede, weil er, ich glaube, hier Adenauer als Befehlsempfänger der DDR bezeichnet hat oder sowas in der Art. Dafür ist er dann gerichtlich verfolgt worden. Er ist aber geflohen, ins Ausland gegangen, nämlich nach Syrien und dann auch weiter nach Ägypten. Und in Ägypten hat er wohl Nasser militärisch beraten. Einer der nicht ganz so seltenen Fälle von alten Nazis, die nach Ägypten oder Syrien gegangen sind, deren privates Ziel war es halt von dort aus Israel zu bekämpfen. Ne, völlig unabhängig davon, was in den arabischen Staaten damals los gewesen ist, das Kapitel müssen wir gar nicht aufmachen jetzt, aber in den Köpfen dieser Nazis ist das eben das zentrale Moment gewesen. Gut, Otto Ernst Rehmer später auch wieder zurückgekommen in Deutschland als Autor in Zeitschriften aktiv gewesen, als Vortragsredner aktiv gewesen in der Nazi-Szene, bis er Anfang der 90er Jahre wieder Stress mit der Justiz gekriegt hat und dann nach Spanien gegangen. In Spanien konnte er noch zurückgreifen auf alte Seilschaften aus der Franco-Zeit und ich möchte es auch nur kurz erwähnen, kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Frankos Spanien, das ist schon in den 50er Jahren ein wichtiger Bezugspunkt für die gesamte faschistische Bewegung in Deutschland gewesen, aber nicht nur. Auch für so ultrareaktionäre Kreise, sagen wir mal um Otto von Habsburg rum, also für Bayern ist der ja wichtig geworden mit seiner Pan-Europa-Union. Also Leute, die damals unter dem Stichwort Abendland, abendländische Kultur halt versucht haben, eine ultrareaktionäre, hart antikommunistische Politik zu betreiben, die wirklich hart an faschistische Politiken rangekommen ist. Insofern hat das frankistische Spanien da eine wichtige Rolle gespielt. Aber gut, das wäre noch ein anderes Kapitel. Zurück zu Otto Ernst Rehmer und zur Sozialistischen Reichspartei. Die Sozialistische Reichspartei, 1949 gegründet, die Bundesrepublik war noch nicht einmal ein halbes Jahr alt, das war gar nicht mal die erste Nazi-Partei nach 1945. Die erste Nazi-Partei nach 1945 ist schon 1946 gegründet worden. Aber dieses ganze Geflecht, das es seit damals gab, möchte ich jetzt nicht aufzählen. Die SRP ist die erste größere, wirklich breitere gewesen. Sie hat es geschafft, mit Hilfe auch zahlreicher alter NS-Funktionäre, tatsächlich auch Wahlerfolge zu erzielen. Sie hat zum Beispiel im Mai 1951 dann 11% bei der Landtagswahl in Niedersachsen erzielt. 11%, das ist echt eine Menge. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, sie hat in einzelnen Regierungsbezirken, zum Beispiel in Stade, fette 30% gekriegt, in Verden an der Aller immer noch 27%. Das heißt, die waren schon 1951 wieder voll da. In Bremen, Oktober 1951, dann 7,7% bei der dortigen Senatswahl. Also das war schon eine Menge. Und man muss dazu sagen, die SAP, das ist wirklich die große Partei der Nazis damals gewesen. Aber es gab dann noch einiges weitere in diesem rechten Sumpf. Zum Beispiel gab es den gesamtdeutschen Block, den Bund der Heimatvertriebenen, ne, also eine klassische Vertriebenenpartei. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist eine faschistische Partei durch und durch, sondern es ist primär erstmal eine Vertriebenenpartei gewesen, die einen fetten Flügel hatte, der sich aus alten Faschisten zusammengesetzt hat. Ne, also auch da ein dickes faschistisches Potenzial drin, aber nochmal eine andere Kategorie. Nur, das zeigt, wenn neben einem solchen Ding wie dem gesamtdeutschen Block Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, so haben sie sich voll genannt, mit vollem Namen, wenn neben denen noch so eine Partei wie die SRP 7%, 11% erzielen kann, das ist wirklich ziemlich fett, was da noch vorhanden ist an Potenzial. Die SRP ist im Oktober 1952 verboten worden. Das war das erste Parteiverbot in der Bundesrepublik. Es war, wenn man so will, der Testlauf für das Verbot der KPD ein paar Jahre später. Das hat der Nazi-Szene damals nicht viel ausgemacht. Es gab eine andere Partei, die hieß Deutsche Reichspartei. Das hier ist ihre Fahne. gut, recht langweilige Fahne, aber schwarz-weiß-rot, ne, drin. Und der Geier, den man hier sieht, den hat es ja auch in den unterschiedlichsten Stadien der deutschen Expansionspolitik gegeben. Die Deutsche Reichspartei war schon ein bisschen älter. Die ist dann genutzt worden von den SRP-Leuten als Auffangbecken praktisch. Das heißt, die Parteigeschichte ist in der Deutschen Reichspartei dann fortgesetzt worden. Vielleicht ein Punkt noch: in der Deutschen Reichspartei war jemand mit drin, der hieß Karl Waldemar Schütz. Der war ein Hauptsturmführer der Waffen-SS, also ein alter SSler. Er war auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit dabei, Waffen-SS oder überhaupt SS-Netzwerke zu knüpfen, also die alten Nazis wieder zu finden, zu verbinden. Und der KW Schütz, wie er immer genannt wird in der Nazi-Szene, also abgekürzt mit seinen beiden Vornamen, der KW Schütz hat einen Verlag gegründet. Und dieser KW Schütz Verlag ist lange einer der wichtigen Verlage in der Nazi-Szene gewesen. Diese Szene hat also immer auch einen Strang gehabt, der sich mit Publizistik beschäftigt hat, der zum Beispiel Bücher herausgebracht hat. Hier eines dieser Bücher, die Ritterkreuzträger der Waffen-SS, ne? Klares Thema für alle Nazi-Verlage bis heute. Diese Traditionsgeschichten, die ja wirklich auch das Beispiel KW Schütz zeigt es oder vorhin erwähnt, das Beispiel Otto Ernst Rehmer zeigt es, das sind sehr lebendige Traditionen gewesen. Hier ein anderes Buch aus diesem Verlag, Verbrechen am deutschen Volk, Dokumente alliierter Grausamkeiten 1939 bis 1949. Also das ist wirklich auch eine steile Periodisierung. Aber gut. Kleine Bemerkung am Rande noch, die Deutsche Reichspartei hat eine Menge Mitglieder gehabt, unter anderem Hans Grimm, den Autor von Volk ohne Raum, oder Alexander Andrej, das ist derjenige, der zeitweise Festungskommandeur auf Kreta war im Zweiten Weltkrieg, der deswegen in griechischer Haft gelandet ist und den die Bundesregierung dann nach wenigen Jahren schon rausgepaukt hat aus griechischer Haft. Also die Bundesregierung hat sich dafür eingesetzt, einen Kriegsverbrecher aus griechischer Haft freizukriegen. Und was macht der Kerl, als er zurück in der Bundesrepublik ist? Er tritt in die damals wirklich aktuelle Nazi-Partei ein. So sind die Verhältnisse damals gewesen. Gut, das war die DRP, die Deutsche Reichspartei. Das ist sozusagen der Parteienstrang der faschistischen Bewegung in der Bundesrepublik. Das ist ein Strang, auf den ich später nochmal wieder an zwei Stellen zu sprechen kommen möchte. Jetzt eine andere Linie. Bekannt gewesen ist, oder ist eigentlich noch heute, der Mensch hier in der Mitte. Das ist Werner Naumann. Werner Naumann ist einer gewesen, der auch in den Nazi-Bürokratien Karriere gemacht hat, nämlich im Reichspropagandaministerium. Er ist dort 1944 zum Staatssekretär aufgestiegen und er wäre eigentlich so der Nachfolger von Goebbels geworden. Zum Beispiel hat Hitler hat ihn eigentlich als Nachfolger von Goebbels vorgesehen gehabt und der Naumann hat wohl auch schon heftig gegen Goebbels intrigiert. Ob er Chancen gehabt hätte, da Goebbels wegzuintrigieren oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es zeigt, wie hoch er im Geschäft war, welchen Einfluss er damals auch hatte. Werner Naumann, dann nach dem Krieg auch erstmal abgetaucht aus naheliegenden Gründen. Er hat dann Anfang der 50er Jahre angefangen, auch ein breites Netzwerk zu knüpfen. Dieses Netzwerk hatte die Besonderheit, dass einige von seinen Leuten in die FDP eingetreten sind. Das wird unter verschiedenen Namen zitiert. Das heißt entweder Werner-Naumann-Kreis oder manche sagen auch Gauleiter-Kreis dazu, weil da eben auch einige ehemalige Gauleiter drin waren in diesem Netzwerk. Mitglieder dieses Netzwerks waren zum Beispiel Werner Best oder, also der in Dänemark die Deportation der Juden und Jüdinnen vorangetrieben hat, und Edmund Fesenmeier, der in Ungarn maßgeblich verantwortlich gewesen ist für die blitzartige Deportation der Juden und Jüdinnen aus Ungarn noch 1944. Eine ganz barbarische Sache. Solche Leute sind da drin gewesen in diesem Netzwerk von Werner Naumann. Ja, und einige von denen, wie gesagt, FDP-Mitglieder. Zitat von Werner Naumann, warum er dafür gewesen ist, dass seine Leute in die FDP oder auch in andere Parteien eintreten. Zitat: Die Hauptsache ist, den Kontakt zueinander nicht zu verlieren und die Parteien bloß als ein Mittel zum Zweck anzusehen. Es wäre am besten, wenn wir unsere Leute in allen Parteien hätten, was teilweise sowieso schon der Fall ist. Zitat Ende. Das ist die Strategie gewesen, die Werner Naumann vertreten hat damals. Das hat dazu geführt, dass im Januar 1953 die britischen Behörden eingeschritten sind, eine Razzia bei seinen, in seinen Strukturen veranstaltet und den Kreis offiziell aufgelöst haben, also repressiv gegen ihn vorgegangen sind, weil die alten Nazis dort wirklich ihre Aktivitäten zu weit getrieben hatten. Zu den britischen Aktivitäten damals vielleicht noch, da ist schon 1948 spätestens ein wirklicher Knick erfolgt. Ich habe mich mal mit einem unterhalten, der in Nordrhein-Westfalen dazu zuständig gewesen ist, ein damaliger britischer Offizier, zu schauen, was die alten Nazis zu machen und zumindest denen, die es zu doll treiben, auf die Finger zu hauen. Und der hat erzählt, am Anfang hat es funktioniert, also in Köln zum Beispiel, da hat er erstmal am Anfang die aus der Neugründung der Uni ganz am Anfang raushalten können, aber 1948 wäre es schon so gewesen, da gab es einen krassen Fall in Bielefeld, wo ein Altnazi in die staatlichen Strukturen reingedrängt hat und er hat es offengelegt und auch versucht, den rauszudrängen, aber selbst den britischen Besatzungsbehörden ist es 1948 nicht mehr gelungen, die alten Nazis rauszuhalten, aus zwei Gründen, zum einen, weil die alten Nazis da schon wieder zu fest im Sattel waren und aus dem anderen Grund, dass auch in den britischen Behörden von oben der Druck nachgelassen hat, Kalter Krieg. Ne, man hat die Nazis auch wieder reingelassen. Gut, aber hier, wie gesagt, Naumann hat es selbst für die britischen Behörden zu weit getrieben, die haben diesen Kreis dann aufgelöst, aber Naumann hat es ja selber gesagt, Nazis auch in allen anderen Parteien und das ist ja auch bekannt. Gut, neben Parteienstrukturen und diesen Netzwerken hat es von Anfang an auch militante Netzwerke gegeben. Bestes Beispiel hier dafür der Bund Deutscher Jugend. Dieses Foto erkläre ich gleich. Der Bund Deutscher Jugend ist 1950 gegründet worden. Der Gründer hieß Paul Lüth. Paul Lüth ist ein alter Nazi gewesen, der 1946 in die KPD eingetreten ist. Es ist ziemlich klar hinterher geworden, dass er als Spitzel halt reingegangen ist, auch als Provokateur. Das hat die Partei, ich glaube, 3 oder 4 Jahre später dann wirklich realisiert. Allerdings erst dann, als er sowieso schon raus war und angefangen hat, irgendwelche rechten Netzwerke aufzubauen. Er hat dann gegründet 1950 den Bund Deutscher Jugend in Frankfurt am Main. Der Bund Deutscher Jugend, das war im Prinzip der Versuch, unter dem öffentlichen Anschein bündische Jugendarbeit zu treiben, eine Jugendorganisation aufzubauen. Und genau das hat er auch gemacht. Die haben offiziell halt dann Jugendlager veranstaltet. Sie haben Flugblätter verteilt, Flugblätter gegen den Kommunismus und das Böse in der Welt, haben sich so verstanden als Gegenmodell zur FDJ. Kiesinger zum Beispiel, der mal bei denen aufgetreten ist, eine Rede gehalten hat, der hat sie auch als Gegenmodell zur FDJ verstanden und als solche hat er sie eben auch unterstützt. Gleichzeitig hat der Bund Deutscher Jugend unter der Oberfläche dieser bündischen Jugendarbeit eine Wehrsportgruppe aufgebaut, eine Wehrsporteinheit, die hieß Technischer Dienst. Der Technische Dienst, das war im Prinzip eine klandestine Organisation, die haben sich unter anderem in Odenwald, da ist es jedenfalls bekannt, irgendwo fernab irgendwelche entlegene Dörfer in einem Heim getroffen und haben dort halt wirklich im Wald Wehrsport trainiert, ab 1950. Das Ganze, muss man dazu sagen, interessanterweise unterstützt von der CIA. Deswegen, weil nämlich dieser Bund Deutscher Jugend faktisch eine Organisation gewesen ist, die man aufgebaut hat für den Fall, dass, hat man ja damals halluziniert, dass die Sowjets kommen, Westeuropa sich erobern und dass man dann praktisch hinter den feindlichen Linien eben Wühlarbeit betreibt, also subversive Aktivitäten. Ne? Das, was später Gladio geworden ist, diese Stay-Behind-Organisationen, dazu später nochmal kurz was. Das hat seine Wurzeln 1950 im Bund Deutscher Jugend, aufgebaut von Altnazis in Verbindung, wirklich bitter, in Verbindung mit der CIA gegen die sozialistischen Staaten damals. Das ist dann irgendwann aufgefallen, unter anderem deswegen, weil die Listen erstellt haben, diese Bund Deutscher Jugend, beziehungsweise diese Wehrsporteinheit darin. Und auf diesen Listen waren Leute drauf verzeichnet, die man im Ernstfall... Entschuldigung, Sekunde. Die man im Ernstfall dann beseitigen wollte. Unter anderem der SPD-Ministerpräsident von Hessen. Also soweit sind die gegangen. Das waren richtig lange Listen. Und irgendwo ist das dann aufgeflogen und dann sind sie 1953 daraufhin verboten worden. Es gab dann 1952 schon erste Durchsuchungen. Bei der Bundesversammlung in Frankfurt ist genau dieses Waffenlager da entdeckt worden. Übrigens, für den Bund Deutscher Jugend rekrutiert hat der Klaus Barbie unter anderem, ne, bevor er sich abgemacht hat nach Südamerika. Also so dicht sind auch da die Verbindungen gewesen. Kleiner Längsschnitt, wirklich nur ganz kurz jetzt. Ein Mitglied dieses Bund Deutscher Jugend ist ein gewisser Friedhelm Busse gewesen. Friedhelm Busse selbst ist, nachdem der Bund Deutscher Jugend verboten worden ist, dann erstmal zur Deutschen Reichspartei gegangen, also in die Partei. Er ist dann später auch bei der NPD gewesen. Er hat im sogenannten Südtiroler Freiheitskampf mitgemischt, also diese Terroraktionen völkischer Deutscher in Südtirol mit unterstützt. Dabei ist er irgendwann aufgeflogen, weil er ein Kilo Dynamit zu Hause hatte. Das wurde bei ihm gefunden. Dafür ist er in den Knast gewandert. Als er wieder raus ist, hat er sich an einer anderen Sache beteiligt. Aktion Widerstand, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Er ist dann später zur FAP gegangen, der zeitweise relevanten Organisation der militanten Neonazi-Szene, wo er sogar Bundesvorsitzender geworden ist. Er ist dann, nachdem die verboten wurde, bei den Kameradschaften aktiv gewesen, hier als Teilnehmer einer Demonstration zur Erinnerung an den angeblichen Mord an Rudolf Hess. Rudolf Hess ist ja, wie jeder das tut, irgendwann gestorben. Aber in der Nazi-Szene wird immer behauptet, er wäre ermordet worden von finsteren Geheimdienstmachenschaften der westlichen Terroralliierten. Und hier Busse auf so einer Demo, hier nochmal in gehobenem Alter auf einer Demonstration einer Kameradschaft und hier, nachdem er das Zeitliche gesegnet hat, auf dem Weg in den Untergrund im Sarg. Hier, das Foto ist interessant, weil einer aus der militanten Kameradschaftsszene da gerade eine Nazi-Flagge auf seinen Sarg legt. Das ist der Sache angemessen gewesen eigentlich, also dem inhaltlichen Gehalt von Friedhelm Busse. Aber das hat damals ein bisschen Furore gemacht, war in der Nähe von Passau. Wer von euch aus Bayern ist, hat es vielleicht näher mitgekriegt. Der Typ, der Thomas Wolf, der diese Flagge da hingelegt hat, ist dafür dann auch in den Bau gewandert für eine Weile. Gut, aber man sieht, so weit gehen die Kontinuitäten zurück. Der ist 2008 gestorben und 1950 hat er im Bund Deutscher Jugend mitgemischt, der von Klaus Barbie mitrekrutiert worden ist. Das sind alles ganz ungebrochene Kontinuitäten bis heute. So viel zu den 50er Jahren. Um mal ein Jahrzehnt weiterzugehen, ich möchte es jetzt auch schneller machen, dann in den 60er Jahren ist die große Phase der NPD gekommen. Die NPD, hier Adolf von Tadden, ihr Bundesvorsitzender. Die NPD 1964 gegründet, hat vor allem von zwei Sachen profitiert. Sagen wir mal so, von drei Sachen. Die eine Sache ist gewesen, dass sie in der Lage gewesen ist, sich als Sammlungspartei zu geben und eben verschiedene Strömungen zusammenzuführen. Einmal natürlich wirklich die ganzen alten Nazis, dann aber auch zusammenzuführen, sagen wir mal, Leute, die während der Zeit des Faschismus an der Macht in der Lage sich gesehen haben, zum Beispiel aus den Kirchen heraus zu kollaborieren mit den Nazis, die da sehr gut mit klargekommen sind, ohne jetzt direkt Parteimitglieder oder wirklich aktive Nazis gewesen zu sein, zum Beispiel Mitglieder der Deutschen Christen. Solche Leute hat die NPD damals es geschafft, eben an sich anzubinden und durchaus auch Kreise, die nicht unbedingt wirklich lupenreine Nazis gewesen sind, sondern vielleicht auch welche mit einer deutsch-nationalen Tendenz. Die NPD hat das damals geschafft, diese Sammlungsbewegung hinzukriegen, weil es zwei für sie glückliche äußere Umstände gab. Das eine war das politische Klima damals. Ihr wisst es alle, 1968 hat sich genähert. Das wusste man 1965 natürlich rein zeitlich. Aber klar, auch das Klima wurde irgendwie offener. Also die verkrusteten Strukturen der alten Bundesrepublik haben irgendwie angefangen, sich unter dem Druck der Studierendenbewegung oder auch anderer Bewegungen damals zu modernisieren. Und das hat diese ganzen Reaktionäre natürlich zusammengetrieben. Hier Deutschland heute und, naja, ihr könnt es euch vorstellen, ihr seht es ja hier, nur wir werden das ändern, NPD. Das hat ihr tatsächlich geholfen, dieses allgemeine Klima, von dem jeder aufrechte Reaktionär angeekelt war. Zu Recht und zum Glück, aber das hat der NPD geholfen. Das zweite war natürlich die neue Ostpolitik. Die neue Ostpolitik war damals das große Thema in der deutschen Rechten. In den 50er Jahren ging es mehr darum, die alten Strukturen aufrechtzuerhalten, aber in den 60er Jahren dann die neue Ostpolitik, die man auf jeden Fall vermeiden wollte. Verzicht ist Verrat, ne, dieses Plakat ist auch in der deutschen Geschichte, glaube ich, in unterschiedlichen Variationen von unterschiedlichen Parteien angewendet worden. Aber die NPD hat es auch mal genutzt. Ja, Verzicht ist Verrat, das war das Schlagwort schlechthin. Und die NPD hat gesagt, nur mit uns wird es gelingen, Brandt zu stoppen. Das hat zu Wahlerfolgen geführt. NPD 64 gegründet, Bundestagswahl 65, immerhin schon 2,0%, Landtagswahl 1966 in Hessen und in Bayern, in beiden in den Landtag reingekommen, 1967 der Einzug in die Landtage von Bremen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, 1968 dann der Triumph, der Einzug in den baden-württembergischen Landtag mit 9,8%, ne? Wahnsinn, das ist echt viel. Naja, und dann kamen 1969 die Bundestagswahlen und die waren sich eigentlich sicher, sie packen es jetzt und sie haben es nicht gepackt. Sie sind mit 4,3% draußen geblieben und das hat der NPD damals das Genick gebrochen, weil dann nämlich die inneren Grabenkämpfe losgegangen sind. Warum haben wir es nicht geschafft? Wir hatten die besten Voraussetzungen, die Führung hat versagt und naja, ihr könnt es euch lebhaft vorstellen. Jedenfalls, das hat einen Umbruch in der faschistischen Struktur, in faschistischen Bewegung in Deutschland einen organisatorischen Umbruch mit sich gebracht, auf den ich jetzt gleich näher eingehen möchte. Aber trotzdem natürlich, ne, die Wahlerfolge in den Landtagen zeigen, welches Potenzial es gegeben hat für solche Strukturen. Der erste Versuch, da was zu ändern, ist die Gründung der Aktion Widerstand gewesen. Aktion Widerstand hat gemeint, Widerstand gegen die neue Ostpolitik, gegründet nach einer breiten Nazi-Demonstration gegen den Besuch von Willi Stoph in Kassel damals, glaube ich, 1970, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, die Nazis haben demonstriert und sie haben dazu ein Bündnis gegründet und dieses Bündnis hat irgendwie funktioniert. Viele NPD-Leute auch dabei und man hat sich dann geeinigt, eben es zu versuchen mit der Gründung der Aktion Widerstand, die am 5. Oktober 1970 offiziell in München gegründet worden ist. Große Demonstrationen in der Folgezeit. Hier zum Beispiel, übrigens, dieses Bild habe ich entnommen der Website der Jungen Nationaldemokraten, also der NPD-Jugend heute. Die haben das lebhaft in Erinnerung, was ihre Vorläufer damals getrieben haben. Also, dass die deutsche Faschusszene, dass die 1972 hier eine große Kundgebung veranstaltet hat gegen die neue Ostpolitik, hier Zitat, Preisgabe Ostdeutschlands und des Sudetenlandes, das ist für die völlig präsent. Auch da sieht man wieder, wie lebendig diese Traditionen in dieser Szene sind. Das wird, glaube ich, gerne unterschätzt. Gut, die Aktion Widerstand ist letztlich auch nicht wirklich alt geworden, denn es gab dann auch massive innere Widersprüche, weil ein Teil der Aktion Widerstand militant geworden ist. Das wiederum hat anderen nicht gepasst, die haben sich in die Haare gekriegt. Was dann wirkungsvoller gewesen ist, dass sich aus diesem Zerfallsprozess dann etwas herausgebildet hat, was recht diffus war damals, was man heute im Rückblick als Aktion Neue Rechte bezeichnet. Aktion Neue Rechte, das ist damals zeitweise auch ein Bündnis gewesen von unterschiedlichen Strukturen, die versucht haben, einen strategischen Wechsel in die Wege zu leiten. Strategischer Wechsel hieß zum Beispiel, dass in dieser neuen Rechten einige versucht haben, von diesem klassischen Nazikurs wegzukommen und die Formulierung der rechten Politik zu modernisieren. Ich möchte es nur aus Zeitgründen an einem Beispiel deutlich machen. Das sind alles wirklich weiterhin lupenreine Rassisten gewesen, aber die haben irgendwann erkannt, dass man mit dem alten Nazi-Rassismus in der sich modernisierenden Bundesrepublik nicht die besten Karten hat. Und einige von denen haben gesagt, wenn man breiter werden will, muss man auch den Rassismus modernisieren. Und herausgekommen ist etwas, was die Ideologen von denen dann Ethnopluralismus genannt haben. Das heißt also praktisch, wenn man es übersetzt, man sagt nicht mehr hier, da ist einer mit schwarzer Haut, der ist ein, in deren Sprache halt Mensch, der nicht so viel wert ist wie ein Weißer, sondern man hat gesagt, in diesem ethnopluralistischen Sinn, es gibt ja ganz viele Völker auf der Welt, ne, und wir sagen ja auch nicht mehr Völker, sondern wir sagen Ethnien, denn das klingt ein bisschen wissenschaftlich und griechisch, da kann man nicht mehr sagen, das wäre ein Nazi-Begriff, wie bei Volk. Aber man sagt halt, es gibt ganz viele unterschiedliche Ethnien und die haben alle ihr unterschiedliches Blut in den Adern und ihren unterschiedlichen Volkscharakter. Die ganz alte Nazi-Ideologie, ne? Nur ein bisschen anders verpackt. Ja, und dann sagt man, es gibt halt unter diesen unterschiedlichen Ethnien auch das, die deutsche Ethnie und die ist halt so drauf, wie sie drauf ist und ihr könnt es euch vorstellen. Ne? Also das ist praktisch ein Versuch gewesen, den Rassismus zu modernisieren. Und wenn man mal ehrlich ist und genau hinschaut, in dieser modernisierten Form hat das in gewisser Form tatsächlich Einzug auch in den Mainstream-Diskurs gehalten. Ne? Also Multikulturalismus ist ein ganz gefährlicher Begriff, denn Multi heißt viele verschiedene und heißt auch viele, okay, Kultur, aber im deutschen Denken ist ja Kultur nicht so weit von blutlicher Abstammung entfernt. Ne? Und da beginnt man sich rasch ganz nah an eine Denkweise, wo man sagt, es gibt halt unterschiedliche Kulturen von unterschiedlichen Völkern, die aber genuin unterschiedlich sind. Was so nicht stimmt, ne, das entscheidende Kriterium sind ja die sozialen Unterschiede, also Klassen- oder Geschlechterunterschiede weltweit und nicht die ethnischen Unterschiede. Insofern, glaube ich, ist dieser Ethnopluralismus ein ganz gefährliches Ding und etwas, was die damalige Neue Rechte durchaus als Erfolg für sich verbuchen kann. Hier Wir selbst, Zeitschrift für nationale Identität, und das ist ein Beispiel aus dieser Strömung dieser neuen Rechten damals. Nationale Identität ist ein Schlagwort, mit dem diese Ethnopluralisten gearbeitet haben. Die haben gesagt, wir sind halt die deutsche Ethnie und wir haben eine deutsche nationale Identität, ne? Und die schaut so und so aus. Nationale Identität ist in den 70er Jahren ein wichtiges Schlagwort für viele Organisationen der Faschoszene geworden und auch das Wort Identität, das heute im Diskurs immer wieder mal auftaucht, das ist da durchaus anschlussfähig an genau diese Denke. Insofern, die Aktion Neue Rechte, das ist keine Massenbewegung gewesen. Das ist in Teilen eher was Intellektuelles gewesen, also auch beschränkt auf jetzt politisch eigentlich unerhebliche akademische Zirkel. Aber über so Projekte wie Zeitschriften oder über ihre Debattenforen haben sie es doch geschafft, in die Faschoszene wirklich auch reinzuwirken und da teilweise Modernisierungsprozesse anzustoßen. Im Umfeld dieser Aktion Neuen Rechten ist etwas, das möchte ich kurz erwähnen, weil es etwas Herausragendes ist. Das ist die, man muss den Namen genau nennen, das ist die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung. Man muss den Namen genau nennen, denn es gibt, wenn ich nicht alles durcheinander bringe, heute noch eine andere Siemens-Stiftung, die mit dieser Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung nichts zu tun hat. Die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung ist schon 1958 gegründet worden. Karl Friedrich, der Namensgeber, ist der Aufsichtsratsvorsitzende von 1919 bis 1941 gewesen. Schöne Zeit auch, ne? Ja, und gegründet wurde sie von Ernst von Siemens, der von 56 bis 71 Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens war, also ganz oben im Konzern. Naja, und der hat diese Stiftung gegründet, um gesellschaftliche Modernisierungskonzepte anzustoßen, das Nachdenken über Kultur anzuregen, auch über gesellschaftliche Entwicklung allgemein. Und er hat engagiert, dann 56 gegründet, wie gesagt, schon 1964 hat er engagiert einen gewissen Armin Mohler. Armin Mohler gar nicht so bekannt eigentlich außerhalb der Faschoszene. Armin Mohler hier in vorgerücktem Alter zu sehen. Das war ein Schweizer eigentlich, der aber begeistert von der Waffen-SS war, der deswegen illegal, ich glaube Anfang der 40er oder 42, 43, illegal über die Grenze gegangen ist nach Deutschland, um in die SS einzutreten, was er aber nicht durfte, wegen irgendwelcher, also er ist ausgemustert worden praktisch, was ihn tief getroffen hat, also dass er körperlich nicht fähig war, in der SS zu dienen. Er hat sich dann auf die Ideologiebildung verlegt, war eine Zeit lang der Privatsekretär von Ernst Jünger, wo er immer sehr stolz drauf gewesen ist. Und die sogenannte konservative Revolution, das ist etwas gewesen, was er immer stark gemacht hat. Hat er auch so ein fettes Buch drüber zusammengetragen, also eine Materialsammlung über die konservative Revolution. Vielleicht für diejenigen unter euch, die konservative Revolution als Begriff nicht kennen, damit gemeint ist eine alte Strömung in den 20er und frühen 30er Jahren, die heißt deswegen, ich meine, konservativ oder Revolution, würde man sagen, ne? Eins von beiden, beides geht nicht, also konservative Reaktion würde Sinn machen. Aber der Kick war, das waren damals halt Reaktionäre, die gesagt haben, okay, wir müssen realisieren, der alte deutsche Konservatismus, das Kaiserreich, ist untergegangen. Die haben es nicht gepackt. Also wenn die Reaktion wieder auf den Vormarsch kommen soll, dann muss man die Reaktion revolutionieren. Also man muss sie auf neue Füße stellen. Man muss da irgendwie grundsätzlich was verbessern. Und das haben die halt Revolution getauft, verwirrenderweise. Insofern konservative Revolutionen. Das waren Ideologen unterschiedlicher Art, völkisch, antidemokratisch, antisemitisch. Es sind klare Vorläufer der NS-Bewegung gewesen. Sie werden auch von der bürgerlichen Geschichtswissenschaft als Wegbereiter der Nazis eingestuft. Ganz klar. Also Wegbereiter der Nazis. Und Ernst Mohler hat dazu beigetragen, diese konservative Revolution in der Bundesrepublik wieder stark zu machen. Dazu hat ihm verholfen unter anderem die Siemens-Stiftung zu dieser Stellung. Muss man sich klar machen. Die ist damals nach außen gar nicht so sehr wahrgenommen worden. Die hat praktisch im Hintergrund in den deutschen Eliten ihre Wühlarbeit treiben können. Das ist eines der wenigen Beispiele, wo man wirklich sagen kann, das Großkapital hat doch eine faschistische Ideologie in der Bundesrepublik Deutschland zu propagieren geholfen. Ansonsten ist es tatsächlich weitgehend so, dass es beispielsweise bei der Gründung der NPD immer vorsichtig positive Stimmungen auch aus dem Großkapital gegeben hat, allerdings wenig in der Öffentlichkeit. Und oft ist es so gewesen, dass sich vielleicht mal ein Verbandsvertreter vom Bund Deutscher Arbeitgeberverbände positiv zu einer Faschopartei geäußert hat, aber dann rasch zurückgepfiffen worden ist. Weil, ne, das tut man nicht, das schadet im Geschäft mit den USA, ähnliche Geschichten. Hinter den Kulissen gab es wohl eine punktuelle Unterstützung. Unterstützung gab es aber dazu gleich noch mal ein bisschen, vor allem aus dem Mittelstand. Aber wie gesagt, dazu gleich noch ein bisschen. Gut, die 70er Jahre aber nicht nur wichtig für so Organisationen wie eben die Karl Friedrich von Siemens Stiftung mit Armin Mohler, der Ideologiearbeit vorangetrieben hat mit Siemens Geldern im Sinne einer faschistischen Ideologie, sondern auch Sachen wie die Wehrsportgruppe Hoffmann. Hier bei ihrer Freizeitbeschäftigung mit Fahrzeugen dieser Art und diesen Uniformen hier rechts seht ihr den Karl-Heinz Hoffmann, den Chef dieser Wehrsportgruppe. Das ist einfach eine Nazi-Organisation in den 70er gewesen, die Wehrsport betrieben hat. Die haben Krieg gespielt und das durchaus auch mit scharfen Waffen. Die Wehrsportgruppe Hoffmann, deswegen auch wichtig, weil zum einen das ein Beispiel dafür ist, dass einige Leute aus der faschistischen Bewegung, ne, erinnert euch 1969, die NPD schafft es gerade nicht, die Partei zerfällt, die Leute ziehen unterschiedliche Schlüsse. Einige sagen hier in Richtung neue Rechte gehen, Ideologiearbeit, den Faschismus modernisieren. Ja, und andere haben gesagt, hier, Partei bringt es nicht, wir müssen jetzt draufhauen, ne, mit Gewalt, anders geht es nicht, notfalls den neuen Marsch auf München oder was auch immer, die da in ihren Köpfen hatten. Sie haben also Wehrsport betrieben. Aus dieser Organisation raus ist der Attentäter des Oktoberfest-Attentats gekommen. Können wir gerne, wenn ihr wollt, in der Diskussion noch weiter drauf eingehen. Es ist Teil der Strategie der Spannung, denn der Attentäter hatte vor, kurz vor den, es waren Landtagswahlen, waren? Nee, es waren die Bundestagswahlen. Bundestag, genau. Kurz vor den Bundestagswahlen halt hier Panik vor den linken Terroristen zu schüren und damit Strauß zu helfen. Genau, in Bundestagswahlen, das war ja das Entscheidende eigentlich. Das war so seine Idee dabei. Gut, die Strategie der Spannung, eine Strategie, die damals auch von der, sagen wir mal so, von diesen Gladio-Strukturen betrieben worden ist. Naja, und eine Frage, die bis heute nicht wirklich geklärt ist, wo ist dann eigentlich der Sprengstoff hergekommen von diesem Oktoberfest-Anschlag? Also Sprengstoff hat nicht jeder gleich im Garten rumliegen, das muss man irgendwo herkriegen. Und es spricht einiges dafür, dass dieser Sprengstoff gekommen ist aus den Beständen von einer ominösen Figur namens Heinz Lemke. Den Namen könnt ihr sofort wieder vergessen, aber dieser Heinz Lemke ist ein deutscher Nazi gewesen, der in den 60er Jahren offensichtlich im Wald gebuddelt und Waffen in Erdgruben getan hat und die Erdgruben dann wieder zugeschüttet hat. Das ist etwas, von dem man weiß, das hat damals der Bundesnachrichtendienst organisiert. Der Bundesnachrichtendienst hat das getan, was Anfang der 50er der Bund Deutscher Jugend gemacht hat, nämlich er hat organisiert für den Fall, dass die Sowjets uns überfallen und uns mit Kommunismus überziehen, dass dann eben der Widerstand hinter den feindlichen Reihen geleistet werden kann und zwar bewaffnet. Das heißt also, der BND hat Leute gesammelt, die Waffen gehortet und Strukturen aufgebaut haben von Leuten, die dann wirklich mit der Handgranate im Wald da hausieren gehen und also halt bewaffneten Widerstand leisten. Und dieses Waffenlager, oder sagen wir mal so, eins von den Waffenlagern von diesem Heinz Lemke ist aufgefallen, weil irgendwann Waldarbeiter da halt Waldarbeiten gemacht haben und gebuddelt haben und plötzlich auf eine Handgranate gestoßen worden sind. Und dann war es nicht nur eine Handgranate, sondern plötzlich ein ganzes Waffenlager. Und dann war die Polizei da und der Heinz Lemke wurde festgenommen Und er wurde in den Knast gesteckt und er sollte am nächsten Tag vor Gericht verhört werden. Und dann war er plötzlich erhängt in der Zelle, wie es so passiert, wenn man als Nazi im Knast ist. Gut, also eine der vielen wirklich verdächtigen Geschichten. Man weiß bis heute nicht, also offiziell nicht, was da passiert ist. Aber wie gesagt, der Verdacht existiert bis heute, dass auch der Sprengstoff vom Oktoberfestanschlag aus diesen Gladiostrukturen stammt. Und dann fragt sich natürlich, wer hat davon gewusst? Ne? Gut, viele offene Fragen. Aus diesen Strukturen damals kam auch Uwe Behrendt. Uwe Behrendt ist einer aus der Wehrsportgruppe Hoffmann, der Ende 1980 ein jüdisches Ehepaar in Erlangen erschossen hat, nämlich den Verleger Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Ne, also auch der alte Antisemitismus völlig ungebrochen. Juden erschießen war etwas, was, also in Zitat, ne, was für einen Nazi damals in den 70er Jahren auch eine Sache war, die für diese Wehrsportorganisationen in Betracht gekommen sind. Hier seht ihr den Karl-Heinz Hoffmann, inzwischen auch etwas gealtert, im Jahr 2017, also vor ungefähr einem Jahr, bei dem sogenannten Zwischentag. Der Zwischentag ist eine Organisation aus dem Spektrum der konservativen Revolutionen, dazu gleich noch ein bisschen. Also eher Intellektuelle, die sich halt getroffen haben vor einem Jahr, machen die inzwischen jährlich, um ihre Gedanken auszutauschen. Und wen haben sie eingeladen? Den alten Terroristen Karl-Heinz Hoffmann, um von seinen Erfahrungen zu profitieren. Auch das ungebrochene Traditionen in der Nazi-Szene. Und möchte ich noch dazu sagen, dieser alte Terrorist taucht auf bei einem Spektrum, auf das ich nachher noch zu sprechen komme, Stichwort Götz Kubitschek. Einige von euch kennen ihn vielleicht, der ist da maßgeblich in diesem Spektrum mit dabei. Gut, vielleicht sollte man kurz noch dazu sagen, in diesem Spektrum Neue Rechte ist eine strategische Überlegung noch hinzugekommen in den 70er Jahren, die zeitweise sehr wichtig gewesen ist. Die Faschostrukturen in der Bundesrepublik hatten ja immer ein Problem. Klar, die waren halt natürlich durch und durch eingefleischte Antikommunisten, aber wenn man damals Antikommunist war, dann stand man auf einer Seite mit den Westmächten und eigentlich waren die ja für so einen gestandenen Nazi auch ein fürchterlicher Feind. Aber das Zugeständnis, was eigentlich große Teile der Faschistrukturen gemacht haben in dieser Zeit, ist zu sagen, okay, so sind die Verhältnisse heute. Wir reden da jetzt nicht groß drüber, wir machen eine antikommunistische Politik, fertig, ne, und wir machen das halt in der Bundesrepublik, in Kenntnis der Tatsache, dass die Bundesrepublik westgebunden ist. In den 70er und vor allem in den 80er Jahren ist eine Strömung dann wichtig geworden, die heute weitgehend vergessen ist, aber damals große Brüche in den Strukturen auch mit sich gebracht hat. Das ist der sogenannte Nationalneutralismus oder Dritter Weg. Die Idee war es, eine Vereinigung von BRD und DDR hinzukriegen, indem man die BRD aus den westlichen Bündnissen rausnimmt, hat die Friedensbewegung klasse damals, indem man die DDR aus den östlichen Bündnissen rausnimmt und dann beide als neutrale Staaten zusammenschließt. Das war der sogenannte Nationalneutralismus. Und einige in den rechten Strukturen sind darauf abgefahren in den 70er und 80er Jahren. Das war nicht unumstrittene, aber interessanterweise sind die dabei anschlussfähig an die Friedensbewegung gewesen. Es gab einige Grüne, mit denen die damals Bündnisse geschlossen haben. Und wenn man sich die Auseinandersetzungen anschaut, die es heute gibt, um Teile eines ominösen Konglomerats, was als Teil der Friedensbewegung bezeichnet wird, ich denke, ihr wisst alle, was ich meine, also ich finde es wirklich eine fürchterliche Sache, aber die Parallelen zu damals sind wirklich, finde ich, nicht zu übersehen, zu diesem Nationalneutralismus damals. Gut, okay, 80er Jahre, alle kennen es wahrscheinlich, die Partei, die damals, 1983 gegründet, stark geworden ist, das sind die Republikaner gewesen. Die Republikaner erstmal entstanden aus einem Streit in Bayern. Da ging es darum, dass Strauß Gelder an die DDR ausgeliehen hat, was in der CSU zu Revolten geführt hat. Ich weiß nicht, ob du vielleicht morgen nochmal näher darauf eingehen kannst oder ob vielleicht springt das auch den Rahmen. Ich kenne die Hintergründe gar nicht so ganz genau, was sonst noch eine Rolle gespielt hat, außer diesen Strauß-Sachen. Aber das war echt die Hauptsache. Ah gut, ja, das hat jedenfalls dann für einige da ausgereicht, um rauszugehen aus der CSU und eine eigene Partei zu gründen, nämlich zum Beispiel Franz Schönhuber, vorher beim Bayerischen Rundfunk. oder auch ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete, die dann Republikaner geworden sind. Die Republikaner am Anfang auch mit einem klaren nationalneutralistischen Flügel übrigens, ne? Aber nicht durchweg, aber ein klarer Flügel in dieser Sorte. Die sind dann Ende der 80er Jahre richtig stark geworden und sie haben profitiert von dieser unsäglichen ersten großen Asyldebatte. Das Boot ist voll, Schluss mit Asylbetrug, klassisches Plakat der Reps. Damit haben die große Wahlerfolge erzielt. 1989 7,5% bei Landtagswahlen in Berlin, 1990 4,9% in Bayern, 1992 ihr großer Erfolg, dann 10,9% in Baden-Württemberg. Das war dann auch ihr größter Erfolg. Danach ging es bergab. Sie haben 1996 nochmal 9,1% in Baden-Württemberg geschafft, sonst aber nirgendwo mehr Erfolge. Und 2001 sind sie dann auch in Baden-Württemberg aus dem Landtag rausgeflogen. Aber wie gesagt, diese Asyldebatte hat denen so einen irren Zulauf gebracht damals. Diese Asyldebatte, ne? Das war der Spiegel damals. Ansturm der Armen, Wasser auf die Mühlen der Republikaner damals, und auch da sind die Parallelen zu heute, denke ich, unübersehbar. Ne, auch wenn die Lage heute noch ein bisschen anders und ausdifferenziert ist. Gut, diese große Welle damals hat dann auch gegipfelt in den fürchterlichen Brandanschlägen in Solingen, Mölln, Hoyerswerda. Ihr kennt sie sicherlich alle noch, ist jetzt gerade 25 Jahre her, der Brandanschlag in Solingen, wo 5 Mädchen und Frauen mit türkischem Hintergrund in Solingen verbrannt sind, nachdem Nazis ein Haus angesteckt haben mitten in der Nacht und die sind im Schlaf da verbrannt. Fürchterliche Sache, eine Welle von Gewalttaten, die da stattgefunden haben in dieser Welle. Eben parteipolitisch haben die Reps profitiert. Die Reps haben ein Nebenprodukt gehabt, das ist die Junge Freiheit gewesen. Die Junge Freiheit kennt ihr vielleicht, gibt's heute noch am Bahnhofskiosk. Damals haben die angefangen, mehr oder weniger als Parteiblatt der Reps. Sie haben sich nicht als Parteiblatt verstanden, aber sie waren ganz nahe dran. Eigentlich war es am Anfang eine Schülerzeitung. Eine Schülerzeitung in Freiburg, so ein kleines Blättchen halt von dem Dieter Stein, 1986, ich glaube monatsweise hat er angefangen, das war wirklich lächerlich, aber er hat es immer weitergemacht und er hat es geschafft, dass das in den 90er Jahren dann eine Wochenzeitung geworden ist und heute ist sie, wie gesagt, überall präsent. Angefangen haben die Linie auf der Linie der Reps, eine konservative Revolution, ne, das war ihr Schlagwort. Sie haben sich gesehen und sie sehen sich bis heute in der Tradition dieser konservativen Revolution, der Wegbereiter der Nazis in den 20er und frühen 30er Jahren. Ne, auch eine klare Aussage. Hier die Junge Freiheit heute, die es bis heute gibt. Und ja, eine Armee wird zerstört. Ne. Ihr bedauert es sicherlich auch alle, dass die Bundeswehr so unterfinanziert ist mit ihrem stets steigenden Militärhaushalt. Aber die Junge Freiheit bedauert es sehr. Und ja, hier kann man auch sehen, welche Funktionen so rechte Organisationen natürlich dann auch für den deutschen Staat haben. Ne? Nämlich in Sachen Militarismus dann auch voranzupreschen und da mal die Latten ein bisschen weiter nach oben zu legen. Und das tut die Junge Freiheit bis heute durchaus. Die Junge Freiheit übrigens ein Beispiel für die doch recht breite Medienlandschaft in der Faschoszene. Man müsste da noch aufführen zum Beispiel, dass die Preußische Allgemeine Zeitung, die es auch an Bahnhofskiosken oft gibt, inzwischen muss man auch dieses Elsässer Monatsbettchen dazu rechnen, Kompakt heißt das, findet ihr auch ein fürchterliches Ding, inzwischen wirklich auch Faschoblatt, kann man nicht mehr anders bezeichnen. Aber die haben auch eine breite Publizistik bis heute. Ohne jetzt auf die Publizistik weiter einzugehen, ein bisschen weiter mit einem kleinen Kapitel aus den 80er Jahren noch, was ich wegen der AfD erwähnen möchte. Entschuldigung, aus den 90er Jahren. Das hier ist ein Wahlplakat vom Bund Freier Bürger. Könnt ihr auch sofort wieder vergessen. Das Interessante daran ist, Anfang der 90er Jahre wurde beschlossen, den Euro einzuführen. Das wurde beschlossen unter anderem von dem Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann. Und der Bangemann hatte einen Kabinetts... war damals Kommissar in Brüssel. Ich habe es völlig durcheinander gebracht. Der Bangemann hatte einen Mitarbeiter, das war der Martin Brunner aus München. Und der Martin Brunner hat damals gefunden, dass der Euro totaler Schrott ist. Weil der Brunner hat zum einen gesagt, der Euro kann überhaupt nicht funktionieren. Denn wenn man so unterschiedliche Volkswirtschaften zusammenbindet und dann einfach eine gemeinsame Währung draufklebt, das wird schiefgehen. Er hat recht gehabt in der Hinsicht. Aber er hat dann auch gesagt, das dürfen wir auf keinen Fall machen, denn das ist schlecht für den deutschen Mittelstand. Dann der Euro führt nämlich zu einer Abwertung der D-Mark praktisch, und für den Mittelstand ist eine starke D-Mark gut. Deswegen auf keinen Fall ein Euro. Und der Mittelstand, gute Teile des Mittelstandes, haben das tatsächlich damals so gesehen. Die sind ziemlich sauer auf diese Euro-Geschichte gewesen und so sauer, dass Martin Bangemann gesagt hat, da ist genug Potenzial, da kann man eine Partei gründen und diese Partei können wir abgreifen. Und er hat dann 1994 den Bund Freier Bürger gegründet, um praktisch dieses Anti-Euro-Potenzial im Mittelstand abzugreifen. Davon ist er auch finanziert worden. Es ist aber völlig klar gewesen, dass der Mittelstand für eine Wahlpartei keine ausreichende Basis gewesen ist. Kann man vergessen, das ist völlig klar. Das heißt, Brunner hat angefangen zu schauen, wo kriege ich mein Wählerpotenzial her? Und er hat geschaut in die Faschusszene hinein. Er hat zum Beispiel, ich habe das selbst mal erlebt, da hat einer von aus seiner Partei hat in einem Haus einer Burschenschaft in Marburg geworben für den Bund Freier Bürger. Da war halt so eine kurze Vortragsveranstaltung, hinterher wurde diskutiert und in der Diskussion ging es dann plötzlich ganz schnell nicht mehr um den Bund Freier Bürger, sondern um die Strippenzieher hinter den Kulissen, die schon 1917 die Oktoberrevolution verursacht haben und dafür sorgen, dass Deutschland heute noch am Boden liegt. Also antisemitische Verschwörungstheorien wüstester Art. Naja, und in diesem Milieu hat der Manfred Brunner mit seinem Bund Freier Bürger Anti-Euro gewildert, um die Massenbasis für die Partei zustande zu kriegen. Das ist praktisch das Urbild der AfD von heute, wenn man so will. Du gehst morgen ja noch näher drauf ein, also möchte ich gar nicht mehr jetzt. Aber der ist dafür unglaublich wichtig. Und auch eine ganze Menge Leute, die am Anfang bei der AfD mit dabei waren, kommen noch aus dem alten Bund Freier Bürger. Das ist eine ganz erstaunliche Kontinuität. Brunner hat es nicht gepackt, wahltechnisch, das war Mitte der 90er Jahre noch nicht drin, hat mit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 1,1% oder sogar noch weniger versagt, ist schnell wieder eingeschlafen, aber von der Entwicklung der Faschusszene in der Bundesrepublik wichtig. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt, könnte nicht abschreiten, oder? Das ist ja wohl so. Also hier eine Neonazi-Kameradschaft in den 90er Jahren, die mit diesem Motto demonstriert. In den 90er Jahren sind die Neonazi-Kameradschaften stark geworden. Das ist ein neues Modell gewesen. Ursache war, in der Parteientwicklung der Nazi-Szene gab es am Anfang die SAP, verboten worden. Dann die Deutsche Reichspartei, nicht wichtig gewesen. Die NPD, kurz wichtig gewesen, dann hat sie versagt. Dann gab es irgendwann die Gründung der FAP, Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei. Und die FAP, das war Anfang der 90er Jahre der Versuch, die militante Neonazi-Szene in einer Partei zusammenzukriegen. Aber die Partei ist als Neonazi-Partei praktisch dann 1995 verboten worden. Da gehört schon was dazu, in der Bundesrepublik wegen Narzissmus verboten zu werden. Da muss man nun wirklich ein Nazi durch und durch sein, aber das waren die auch. Naja gut, und zu dem Zeitpunkt hat dann die Nazi-Szene Überlegungen angestellt und viele haben damals gesagt, jetzt nicht nochmal eine neue Partei gründen, bis die wieder verboten wird. Ne, dieser ganze Stress, nur um nochmal den Innenminister am Hals zu haben, was soll das? Und was haben sie gemacht? Sie haben gesetzt auf ein loses Modell, informelle Strukturen, die juristisch nicht greifbar sind, Kameradschaften. Ne, also halt sich am Stammtisch treffen, sich irgendwo treffen, den alten Nazi-Kram weitermachen, lokal, vor Ort, ist ja vielleicht sogar auch stärker, ne, vor Ort am Stammtisch als in den Parteistrukturen irgendwo, wo kein Mensch hinkommt. Das ist also dieses Kameradschaftsmodell gewesen. Und diese Nazi-Kameradschaften gibt es heute noch. Heute haben die sich zum Teil transformiert. Ihr kennt vielleicht das Freie Netz Süd in Bayern. Das geht letztlich auf diese Kameradschaftsstrukturen zurück. Es gab dann mal wieder den Versuch, aus diesen Kameradschaften eine Partei zu gründen, nämlich der Rechte Weg hieß sie. Das ist auch heute noch ein Thema. Egal, jedenfalls diese lokalen Kameradschaftsstrukturen, die sind sehr wichtig geworden in den 90er Jahren. Darin aufgegangen sind alte Neonazi-Strukturen aus den 70er, 80er Jahren. Ich möchte vielleicht noch kurz einen Namen erwähnen, weil der wirklich als Name bekannt und wichtig ist, einfach um ihn erwähnt zu haben. Hier der zweite von links auf dem Bild, das ist Michael Kühnen. Der ist in den 70er Jahren ähnlich wie der Karl-Heinz Hoffmann mit seiner Wehrsportgruppe wichtig gewesen für die Herausbildung militanter Neonazi-Strukturen. Er hat es halt nicht so platt gemacht wie der Karl-Heinz Hoffmann mit seinen hier Militärfahrzeugen und Maschinenpistolen, sondern er hat halt wirklich Neonazi-Kaderorganisationen aufgebaut. Die haben alles gemacht, bis hin zu Fememorden. Also die haben sich auch untereinander umgelegt. Aber das waren wirklich Hardcore-militante Neonazi-Strukturen, gewalttätig ohne Ende. Michael Kühnen war ein Führender dieser Leute und auch die sind, haben sich transformiert in unterschiedliche Organisationen, sind letztlich dann zu einem guten Teil auch in diesen Kameradschaften aufgegangen. deren zentrales Thema in den 90er Jahren die Wehrmachtsausstellung übrigens. Ne? Geschichtsrevisionismus, ein ganz wichtiges Thema für die Nazi-Szene schon immer gewesen, aber besonders in den 90er Jahren. Dann hat ein bisschen die Asyldebatte abgelöst als herausragendes Thema. Tapfer im Feld gefallen, Kampf gegen Rentzma und seine Vasallen. Ist alles nicht so ganz stringent. Rentzma im Feld gefallen. Aber das muss jetzt nun auch nicht sein. Kameradschaft Reinickendorf in dem Fall, also ihr seht, wirklich lokal, ne? Nicht Kameradschaft Berlin, sondern Kameradschaft Reinickendorf. Das war bei weitem nicht die einzige Kameradschaft hier in Berlin. Jo, also informelle, schwer greifbare Strukturen. Informelle, schwer greifbare Strukturen auch in Thüringen. Der Thüringer Heimatschutz ist dann da eine landesweite Dachorganisation gewesen. Es gab da unterschiedliche Kameradschaften. Kameradschaft Eisenach zum Beispiel. Die habe ich mal lebhaft gesehen, als die einen kleinen Aufmarschversuch gestartet haben. Das war ziemlich kläglich, als die allein da marschiert sind. Das ist der Grund dafür gewesen, warum sie sich dann thüringenweit irgendwann zusammengeschlossen haben. Und dann haben sie sich genannt Thüringer Heimatschutz. Und dann waren sie richtig unangenehm, weil dann waren es schon viele und die waren echt hart drauf. Also da, wenn man da gegen eine Gegendemonstration gemacht hat, wo die demonstriert haben, da hat man schon geschaut, dass man auch sicher weggekommen ist und nicht irgendwo nach der Demo von einigen von denen vielleicht irgendwo aufgegriffen wurde. Also das war wirklich der militante Flügel. Einige der Kameradschaften damals, die Kameradschaft Jena. Die Kameradschaft Jena, da gab es einige, die haben mit Sprengstoff experimentiert. Das war damals in gewissen Kreisen in dieser Hardcore-Nazi-Szene auch in. Nicht nur in Deutschland übrigens. Es gab da einige, die haben europaweit diskutiert über das Konzept des des führerlosen Widerstandes. Ne? Kleines Beispiel, liegt mir jetzt nahe, weil ich in London lebe. Aber kleines Beispiel, einer aus den Londoner Nazi-Strukturen, der im Frühjahr 1999 gemeint hat, er muss jetzt Nagelbomben in der Gegend platzieren. Er hat unter anderem eine Nagelbombe platziert in der Brick Lane, das ist im Osten von London, East London, ein ganz buntes, von der Bevölkerung her buntes Viertel. Und wenn man da eine Nagelbombe hinstellt, dann weiß man, die trifft halt in dem Fall Menschen mit Hintergrund in Bangladesch. Und zwar nur solche Menschen oder fast nur. Das ist auch eine bizarre Geschichte. Der wollte die auf einen Markt stellen, hat aber nicht geschnallt, dass dieser Markt an diesem Tag nicht stattfindet. Hat dann die Nagelbombe in seinen Kofferraum gepackt, ist wutentbrannt weggefahren, weil er den Markt halt nicht gefunden hat, wo er die Nagelbombe platzieren wollte. Bis er dann nach 200 Metern gemerkt hat, ich fahre hier gerade mit einer Nagelbombe durch die Gegend. Das kann auch schief gehen. Er hat dann den Koffer mit der Nagelbombe auf die Straße gestellt, ist weitergefahren. Ein freundlicher Mensch. Der Anwohner hat gesehen, oh, jemand hat seinen Koffer vergessen. Ich packe den doch mal in meinen Kofferraum und bringe ihn zur Polizeiwache in der Brick Lane. Hat er gemacht. Polizeiwache geschlossen, Mittagspause. Dann hat er realisiert, ich habe hier einen Koffer. Der hatte eher so in Erinnerung die IAA früher mal, aber der hat gewusst, das weiß man in Großbritannien, Koffer können auch explodieren. Und er hat den Koffer dann halt rausgestellt und wollte wieder einsteigen. Boff, ne? Zum Glück niemand ums Leben gekommen. Gut, aber das ist die Geschichte dieser Nagelbombe. Ging europaweit durch die Presse und hier die Kameradschaft Jena hat es mitgekriegt, ne? Und auch die Leute, die da eh schon mit Bomben experimentiert haben und die 1999 gerade abgetaucht sind in den nationalsozialistischen Untergrund. Übrigens, die Kameradschaft Jena hat auch profitiert, wie die gesamte Thüringer Kameradschaftsszene, von der Unterstützung des Landesamtes für Verfassungsschutz. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen hat damals ein grandioses Programm gestartet. Das Programm war irgendwie, unterwandere die Nazi-Szene, damit du weißt, was sie machen. Und irgendwie jeder zweite oder sogar mal mehr Neonazi in Thüringen hat damals Staatsgelder gekriegt, damit der Verfassungsschutz halt diese Strukturen überwachen kann. 3 Millionen sind damals in die Thüringer Nazi-Szene geflossen in wenigen Jahren. Ne? Und einige von denen haben sich halt aufgemacht und sind in den Untergrund gegangen und dann haben dann angefangen, eben die NSU-Morde zu begehen. Und 2004 Kolbstraße Nagelbombe. Ne? Genau das Modell Brick Lane. Ne? Also da sieht man, wie das auch europaweit funktioniert, diese Strukturen. Naja, und letztlich auch dank des Thüringer Verfassungsschutzes, der, wie man heute weiß, zumindest gut informiert war, wo die Abgetauchten gewesen sind, der meiner Einschätzung nach, und eigentlich die Einschätzung teilen eigentlich sehr viele inzwischen, sehr leicht hätte diese Strukturen hochgehen lassen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Die haben also zugeschaut, wie die da im Untergrund ihre Verbrechen begehen. Hier ein Bild der Kolbstraße, der Verwüstung in der Kolbstraße in Köln. Ja, okay. Jetzt habe ich schon ein bisschen überzogen, aber wir nähern uns auch jetzt dem Ende, nämlich erstmal der NPD, die ein bisschen aufbauend auf dieser Stärke, die die Kameradschaften damals hatten, auch einen neuen Aufschwung genommen hat. Der Udo Vogt, der dann Parteivorsitzender geworden ist, und zwar im Jahr 1996, damals auch als diese Kameradschaften angefangen haben, stark zu werden, der hat gesagt, hier die NPD muss es auf allen Ebenen versuchen, berühmtes Drei-Säulen-Konzept. Erste Säule, Kampf um die Straße. Kampf um die Straße hieß, NPD-Demonstrationen machen mit diesen Kameradschaften zusammen, vielleicht gegen die Wehrmachtsausstellungen und solche Sachen. Zweiter Punkt, Kampf um die Parlamente. Sie haben angefangen, wieder verstärkt zu Wahlen zu kandidieren. Und dritter Punkt, drittes Element des Drei-Säulen-Konzepts, für die Nazi-Szene besonders schwierig, Kampf um die Köpfe. Das mit den Köpfen ist traditionell in der faschistischen Bewegung in der Bundesrepublik nicht so gut bestellt, muss man ganz klar sagen. Unbestritten der Tatsache, dass es natürlich auch, sagen wir mal, einen intellektuellen Flügel in der Faschoszene gibt. Aber so die Durchschnittsstrukturen sind nun nicht die intellektuellen Strukturen gut. Aber all das haben die probiert, die NPD, und die NPD hat es damit zu Wahlerfolgen geschafft. Hier Holger Apfel, der Vorsitzende der NPD in Sachsen, die da im Jahr 2004 mit 9,2% in den Landtag eingezogen ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, vor 12 Jahren. Das war wirklich ein großer Schock, dass die NPD plötzlich so viel erzielen kann. Und sie hat nicht nur mit dem alten Geschichtsrevisionismus operiert, sondern vielmehr sogar, ganz bittere Sachen, mit Hartz IV. Ne? Die haben halt gesagt, sozial geht auch national und ähnliche Schlagworte. Oder sozial geht nur national, glaube ich. Ne? Also eben diese nationalen Sozialismusgeschichten, diese alten Nazi-Konzepte halt hier, mehr Geld für auch Arbeitsplätze eben für diejenigen, die das im Moment nicht haben, indem man nicht eben den Klassenkampf gegen oben aufnimmt, sondern eben indem man den Rassenkampf gegen Migranten und Migrantinnen aufnimmt und sie abschiebt und dadurch halt den nationalen Reichtum wieder nur dem, Zitat, deutschen Volk zur Verfügung stellt. Also eine bittere Sache auch, dass es der NPD damals gelungen ist, ein soziales Thema zu ihrem wirklich Wahlkampfschlager zu machen und dass das den linken Strukturen, ich meine jetzt nicht die Partei, sondern insgesamt, ich meine uns letztlich, dass es uns nicht gelungen ist, das zu verhindern. Gut, einfach NPD nochmal, lassen wir das. Gut, die NPD, wie gesagt, und sie hat ihren Aufschwung hinter sich gelassen, dann inzwischen ist sie auch aus dem Landtag in Sachsen wieder rausgeflogen. Parteipolitisch schaut es jetzt ja wieder ganz anders aus mit der AfD, und jetzt die letzte Sache, auf die ich eingehen möchte, ist praktisch ein Strang hin zur AfD, oder sagen wir eineinhalb Stränge. Der eine ist, aber der ist auch gar nicht ursächlich für die AfD eigentlich, der eine ist hier der Götz Kubitschek. Personalisierungen sind immer falsch, auch in diesem Fall, aber Götz Kubitschek ist eine Person, an der man sich viel klar machen kann, exemplarisch. Er ist jemand, der eigentlich aus der Bundeswehr kommt. Er ist dort Offizier gewesen, auch im Kosovo im Einsatz gewesen, als Propagandaoffizier dort unten gewesen, für diese PSYOPS-Truppe. Er ist dann aus der Bundeswehr rausgeflogen, als bekannt wurde, dass er auch politisch wirklich in Richtung Faschoszene aktiv ist. Ja, und was er gemacht hat, ist dann das Institut für Staatspolitik zu gründen. Das klingt fürchterlich hochtrabend. Es ist eigentlich letztlich der Versuch gewesen, anknüpfend an diese Ideen der konservativen Revolution, ne, diese alten Strukturen, alten Ideen der 20er, frühen 30er Jahre, Vorläufer, Wegbereiter der Nazis, anknüpfend an diese konservative Revolution eine neue Politik aufzubauen. Dazu hat der Kubitschek dann erstmal den Weg gewählt über die Publizistik, über Seminare, über Vortragsveranstaltungen, also über Gedankenarbeit letztlich, die Ideologiearbeit. Er hat eine Zeitschrift gegründet, die Zeitschrift Sezession. Er hat auch andere Sachen gemacht, nämlich Bücher herausgegeben. Hier die konservative Revolution in Deutschland 18 bis 32. Das Ganze ist ein Abdruck einer Ausstellung des Instituts für Staatspolitik. Ne, diese Ideen von damals wieder unter die Leute getragen. Und dazu hat er stark reingearbeitet, der Kubitschek, mit seinen Strukturen, zum Beispiel in die Burschenschafter-Szene, also in auch universitäre Strukturen hinein, die nicht so Massenstrukturen sind, aber die Strukturen sind von Leuten, die zumindest lesen und schreiben können und die auch in der Lage sind, zum Beispiel Zeitschriften zu redigieren und herauszugeben. Und das ist ja etwas, was diese Szene immer auch braucht. Und genau diese Szene hat der Kubitschek versucht zu bedienen. Er hat auch immer versucht, sozusagen die, das ist auch ein Schlagwort aus dieser Szene, die Diskurse zu steuern, also nicht jetzt parteipolitisch einzugreifen oder mit ganz konkreten Themen, sondern mit, die sagen dazu, metapolitische Themen, ne, also zum Beispiel Asyldebatte, da halt einzugreifen oder das Schlagwort Identität voranzutreiben, ne, das Schlagwort Heimat voranzutreiben. Heimat, ein ganz wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang. Wollt ihr sagen, ihr habt keine Heimat, ihr seid nirgendwo zu Hause? Ne, also ich will ja irgendwie, gut, manche wollen schon, aber das sind natürlich dann die Vaterlandsverräter und mit denen will man nichts zu tun haben. Aber ne, solche Schlagworte wie Heimat, wo die Faschos unheimlich leicht dran anknüpfen können, die halt in die öffentlichen Debatten reinzutragen, daran arbeiten die. Ja, und das tun sie bis heute. Götz Kubitschek hat in letzter Zeit eine größere Aufmerksamkeit erhalten, weil er zum einen damit in den rechten Strukturen ziemlich erfolgreich ist. Es gibt inzwischen so eine populäre Bewegung, das sind die Identitären, das sind vor allem junge Leute, die mit öffentlichkeitswirksamen Propagandaaktionen auf die Straße gehen und wo dann es auch mal Fernsehsendungen gibt. Was sind die eigentlich, diese Identitären? Was machen die da, wenn die wenn man denen in der Fußgängerzone begegnet, naja, und es stellt sich heraus, das sind sehr oft Leute, die von Kubitschek und seinem Institut für Staatspolitik geschult worden sind, die diese letztlich, wenn man es ein bisschen runterbricht, diese Ideen der konservativen Revolution weiter modernisieren und in die heutige Gesellschaft hineintragen. Und naja, dann hat dieser Kubitschek eben mehr Aufmerksamkeit bekommen. Er präsentiert sich sehr gerne jemand, als der in seinem rustikalen alten Landgut da zu Hause ist mit seiner Frau Ellen Kosica, die ihrerseits auch eine wirklich wichtige und einflussreiche Ideologin in dieser Szene ist, die natürlich immer den Strang bedient, gegen jeglichen Feminismus zu sein und die Sache mit Gleichberechtigung, das wird der Rolle der Mutter nicht gerecht. Ihr könnt es euch vorstellen, was sonst noch dran hängt. Naja, und Kubitschek ist natürlich immer in solchen Sendungen der Volksnahe, der abends dann zu Hause im Stall die Ziege melken kann, ne, weil er eben nicht ein abgehobener Intellektueller ist, sondern auch das gebacken kriegt. Ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen, musste ich früher als Kind auch immer. Aber wie gesagt, Kubitschek geht damit hausieren. Ja, und das ist Kubitschek bei einer Pegida-Demo. Ne? Das ist natürlich dann, das ist sein, das Wasser, in dem er, nein, wie sagt man, das Ding, wo er schwimmt wie ein Fisch im Wasser. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist genau das Umfeld, das er braucht. Die Pegida-Demos, die dann 2014 losgingen, hier natürlich gewaltfrei, wie immer und vereint, Glaubenskriege auf deutschem Boden. Das ist alles nicht so stringent. Ne? Also die werben hier für Glaubenskriege auf deutschem Boden. Ah ja, stimmt, du hast recht. Gut, okay, Sie sind also doch so weit stringent, wenigstens. Ja, also Pegida oder hier auch nochmal Pegida, Überfremdung ist Völkermord. Ihr kennt Pegida alle, glaube ich, muss ich nicht mehr dazu sagen. Aber das ist natürlich genau das Milieu, wo Leute wie Kubitschek eingreifen können, wo die auch ihren Resonanzboden vorfinden. Ja, und Pegida ist auch eben natürlich ein wichtiger Resonanzboden für die AfD. Ja, vielleicht noch die große Frage, wo kommt Pegida her? Ne? Pegida ist schon eine Organisation, ich glaube, kann man sich auch lange drüber unterhalten, aber schon eine Organisation, die inzwischen auch profitiert von der rassistischen Abwehrhaltung gegen die Flüchtlinge, die hier eben eingetroffen sind. Das ist ja, glaube ich, am Samstag auch nochmal Thema, die Thematik. Da können wir sicher auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber Pegida profitiert da sicherlich auch von. Auch davon, dass es uns nicht gelungen ist, da wirklich in einer angemessenen Weise politisch einzugreifen, in vielerlei Hinsicht. Gut, ja, und die AfD, damit möchte ich ganz kurz aufhören, wirklich nur ganz kurz drauf eingehen, weil das ja morgen auch nochmal breiter Thema ist. Die AfD ist eine Organisation, die sicherlich auch davon profitiert, wobei die AfD, und das wäre jetzt zusammen mit der Hayek-Stiftung der letzte Gedankengang. Die AfD ist ja eine Partei, die erstmal auch aus der Euro-Krise entstanden ist, also so Anti-Euro-Partei praktisch. Von ihrer Grundstruktur her hat sie sehr viel mit dem Bund Freier Bürger gemein, auch mit dem Grundansatz, nämlich den Kern erstmal zu bilden aus diesen Anti-Euro-Strukturen, so Leute wie es damals der Bernd Lucke war, und als Wahlvieh, als Stimmvieh halt zu gewinnen oder zu wildern irgendwo im dumpfen Sumpf da rechts außen. Leider hat dieser Sumpf inzwischen die Partei zu guten Teilen übernommen. Das ist was, wo die ihre Fähigkeiten unterschätzt haben, die Leute um Lucke. Aber gut, das Interessante ist jetzt, oder ein interessanter Punkt in diesem Zusammenhang ist, wenn man in den Hintergrund schaut. Ich möchte jetzt diese beiden Herren, diese drei Herren übergehen, weil du gehst morgen ja sicherlich auf sie ein. Okay, ihr seht hier in einem wunderschönen Foto den Gauland. Und ihr seht hier dann noch links den Björn Höcke und rechts den André Poggenburg. Er hält ein Mikro in der Hand. Ne? Also das ist der Grund für seine Armhaltung. Gut, ja, aber eine Sache, die ich noch erwähnen möchte im Zusammenhang mit der AfD, ist eine Organisation, von der ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt, weil sie sehr unbekannt ist. Das ist die Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Hayek, dieser Hardcore-Neoliberale, von der irgendein sozialliberaler Ökonom mal gesagt hat, das sind ja interessante Ideen, die dieser Hayek so hat. Aber wenn man sie anwendet, dann ist das nur etwas für gut betuchte Industrielle oder für Sklavenhalter. Ansonsten sollte man die neoliberalen Ideen von Hayek nicht anwenden. Sie werden inzwischen ja bekanntermaßen angewandt und dieser Vergleich ist gar nicht so falsch. Das ist nur etwas, es ist halt was für gut betuchte und Sklavenhalter. Vielleicht muss man es so ausdrücken. Also in Personalunion, aber egal. Es gibt die Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, diese neoliberalen Ideale von Hayek voranzutreiben. Das sind Leute, die durchaus dem deutschen, ich sage jetzt mal im weiteren Sinne, Establishment entstammen. Da ist, sind Leute dabei, die wirklich den herrschenden Kreisen entstammen in der Politik. Es waren lange zum Beispiel auch FDP-Politiker dabei. Es sind Leute aus der Wirtschaft dabei, also wirklich aus den herrschenden Kreisen hier. Es sind Leute dabei gewesen wie Hans-Olaf Henkel zum Beispiel, Ex-Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie oder eben jener Bernd Lucke, den ihr von der AfD kennt. Also solche Leute sind da drin. Das sind wirklich Teile der Eliten hier. Ungefähr 350 Leute waren das eigentlich die meiste Zeit. Eine Wirtschaftsredakteurin der FAZ zum Beispiel auch da drin. Naja, und die waren da auch noch drin, als die Hayek-Gesellschaft in ihrer Mehrheit auf einen eurokritischen Kurs eingeschwenkt ist und die AfD unterstützt hat. Nicht alle, natürlich die FDPler in der Hayek-Gesellschaft, die haben gesagt, die haben schon etwas mit der Nase gerümpft und haben gesagt, lieber FDP weiter als jetzt die AfD. Aber gut, man hat es toleriert. Naja, und dann hat die AfD sich weiter nach rechts entwickelt und irgendwann gab es dann in der Hayek-Gesellschaft einen Crash, weil es einige wenige gab, zum Beispiel den Lucke und den Henkel und diese Ex-Wirtschaftsredakteurin inzwischen von der FAZ, die gesagt haben, okay, die AfD war in Ordnung mit Lucke und Henkel, aber mit diesem Gauland-Höcke-Kurs, das ist uns zu weit rechts. Das hat zum Crash geführt und dazu geführt, dass in dieser Elitenorganisation ungefähr 50 Leute ausgetreten und dafür 100 neue eingetreten sind. Unter anderem der langjährige Wirtschaftsredakteur, der langjährige Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Also auch nun einer, der wirklich bestens verletzt ist in den herrschenden Kreisen dieser Bundesrepublik. Und das sind nun Leute, die die AfD in ihrer heutigen Form unterstützen. Und da haben wir wirklich meiner Meinung nach zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik den Fall, dass eine doch eine kleine Elitenorganisation, aber wirklich eine doch relevante und in den herrschenden Kreisen wirklich bestens vernetzte Organisation sich klar für eine, ja, soll man es Faschopartei nennen, ist morgen Thema, ne, aber für eine solche Partei eintritt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein wichtiger Wechsel für die Geschichte der Bundesrepublik und das wird auch eine Frage vielleicht bei der Frage, ob der Faschismus für die herrschende Klasse in der Bundesrepublik wieder eine Option ist und wenn ja, in welcher Form. Gut, damit möchte ich aufhören. Danke fürs Zuhören und dann können wir beliebig weiter diskutieren.